Wenn ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten darf.
Also.
Wir suchen ehrenhafte und mutige Männer, die für die Union kämpfen wollen. Wir brauchen Infanteristen, wir brauchen Kavalleristen, wir brauchen Pferde und Gewehre. Und Männer, die wissen, wie man sie benutzt.
Da sind Sie hier falsch, Kumpel.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Anna Wollner.
Nee, bevor ihr wieder ausmacht, ihr seid hier natürlich genau richtig. In der neuesten Ausgabe von Eine Stunde Film, der letzten, mit Tom im Urlaub und mir allein zu Hause oder so ähnlich. Und in dieser Woche mit einem Motto, nämlich zweite Male, also zweite Filme, nicht das, was ihr jetzt denkt. Der erste ist nämlich, so heißt es zumindest in der Urban Legend vieler RegisseurInnen, oft einfacher als der zweite, weil alles noch neu ist, es keine Erwartungshaltung gibt, der Druck nicht so groß ist etc. Aber beim zweiten, da muss einfach alles sitzen. Und diese Woche sprechen wir mit zwei Regisseuren, die sich zum zweiten Mal getraut haben, nämlich mit Viggo Mortensen, den kennt ihr als Aragorn aus Herr der Ringe zum Beispiel, der hat zum zweiten Mal im Regiestuhl Platz genommen, genauso wie Tilman Singer, geboren in Leipzig, karrieremachend jetzt in den USA mit seinem Horrorfilm Cuckoo. Aber First Things First and Second Things Second, wir sprechen erst über und mit Viggo Mortensen und seinen zweiten Film The Dead Don't Hurt, einem, wie sollte es anders sein, Western.
Nicht West!
Weston! Nehmen Sie die Waffe runter! Und zwar sofort, Mr. Jeffries!
Viggo Mortensen, ihr erinnert euch vielleicht an eine Stunde Film vom 12.08.2021, also genau vor 3 Jahren. Da war er einer der nettesten und rücksichtsvollsten Gesprächspartner, die wir je hatten für sein Regiedebüt Falling. Vor 3 Jahren war er da nämlich allein im Auto unterwegs, um Werbung zu machen oder beziehungsweise um über seinen Film zu reden. Das war ein sehr stilles Drama, so eine komplizierte Vater-Sohn-Geschichte. Er hat sich abgearbeitet an seinem eigenen Vater. Und jetzt hat er gefühlt das Auto gegen ein Pferd getauscht. Damals ist er nämlich mitten in der Pandemie alleine von Land zu Land gereist, um sich nicht anzustecken, um niemand anderen anzustecken. Ja, Pferd gegen Auto und hat hier einen Western abgeliefert, also taucht ein ins uramerikanischste Genre aller uramerikanischen Genres, mitten hinein ins Jahr 1860. Der Film spielt in einer kleinen Stadt in Nevada und da treffen sich zufällig die Franco-Kanadierin Vivian, gespielt von Vicky Krieps, und der dänische Einwanderer Holger.
Olsen.
Nur Olsen?
Nur Olsen.
Vivian.
Nur Vivian?
Vivian Le Cousy.
Ah, enchanté. Vous êtes française?
Nein.
Sie sind nicht aus Amerika.
Doch, bin ich.
Sie hören sich aber nicht so an.
Sie auch nicht.
Die beiden tauschen mehr als diese Worte. Sie verlieben sich ineinander, wollen sich ein gemeinsames Leben aufbauen bei ihm zu Hause.
Es sieht aus wie ein Banditenversteck. Und es riecht nach toter Maus da drin. Da sind sogar Mäuse. So traurig, keine Bäume.
Es gibt eine Menge Bäume.
Nicht hier. Keine Blumen, noch nicht mal ein Garten. So traurig. Du lebst wie ein Hund.
Ein glücklicher Hund.
Was machst du ihr?
So wenig wie möglich.
Doch dann kommt der Bürgerkrieg. Ihr habt den Rekrutierungston ganz am Anfang vom Podcast gehört. Olsen meldet sich freiwillig und Vivian bleibt erstmal alleine zurück, muss sich als Frau durchsetzen gegen den machtgeilen Bürgermeister und den widerlichen Rancher Weston Jeffries.
Wollt nur sehen, ob Sie sicher nach Hause gekommen sind.
Wie Sie sehen, bin ich das.
Ich bin nur ein guter Nachbar. Kein Grund, mich zu erschießen.
Es geht mir gut, Mr. Jeffries.
Ja, sieht ganz danach aus. Es gibt keinen Grund, diesen Abend allein zu verbringen.
Es ist ein Abend wie jeder andere auch.
Das ist der Punkt, an dem Sie sich täuschen, mein Schätzchen.
Ich bin nicht Ihr Schätzchen.
Denn heute ist die Nacht, in der sich mein Interesse an Ihnen in flammende Leidenschaft verwandelt hat.
Den Rest des Tons erspare ich euch. Das ist der Moment, in dem der Film nochmal eine andere Wendung, ein anderes Tempo bekommt, eine andere Richtung. Denn The Dead Don't Hurt hat natürlich die fürs Genre so typischen und auch wichtigen epischen Bilder. Der wurde in New Mexico gedreht. Es gibt Männer auf Pferden, es gibt mehrere Schießereien im Saloon, es gibt Wortgefechte, das einsame Leben in der heruntergekommenen Hütte, die Liebesgeschichte eben zwischen Mann und Frau. Das sind alles Momente, wo ihr denkt, ja, kenne ich, habe ich schon 100-mal gesehen. Danke, John Wayne. Aber Mortensen, der spielt immer wieder mit diesen Genremustern. Das erste Pferd, was wir im Film sehen, ist zwar ein Pferd, aber da sitzt kein Cowboy drauf, sondern ein Ritter. Das ist natürlich nur eine Vision, aber zeigt eben auch, dass Viggo Mortensen eben nicht einfach so einen 0815-Western hinrotzen wollte, den wir schon gefühlt 100.000-mal gesehen haben. Der Film beginnt mit dem Ende, nur um am Schluss an den Anfang zurückzukommen. Das klingt jetzt auch komplizierter, als ich es eigentlich meine. Es sind zwei Hauptfiguren, die wie Fremdkörper sind in dieser Welt. Der dänische Einwanderer, der sich freiwillig für den Krieg meldet, und die Franco-Kanadierin, die in San Francisco eigentlich Blumen verkauft hat und vor den Avancen der Männer fliehen wollte, um eben irgendwo in Nevada zu landen. Und diese Vivian, die fulminant gespielt wird von Vicky Krieps, die passt da erstmal so gar nicht rein. Passt sich aber an und ist auch das Gegengewicht, weil der Film eben die Geschichte einer Frau erzählt, die sich in dieser rauen, von Männern dominierten Welt behaupten muss. Inspiriert wurde Viggo Mortensen für die Geschichte von seiner eigenen Mutter, von Bildern aus ihrer Kindheit, einem Fotoalbum aus den 1930er Jahren, beflügelt eben von jeder Menge Fantasie, aber eben auch angelegt als Rache- und Immigration-Drama, dem ich wirklich was abgewinnen konnte, auch wenn es ein paar erzählerische Längen gab. Ja, und Mortensen, der hat nicht nur Regie geführt, der hat auch das Drehbuch geschrieben und die Musik komponiert, war dabei aber im Gespräch total zurückhaltend, wollte gar nichts von dem Ruhm abhaben. Getroffen habe ich ihn in München beim Filmfestival, da lief der Film und da gab es massenweise Fans, die schon den Bayerischen Hof belagert haben, also das Hotel, in dem wir uns getroffen haben, und er hat wirklich auch bei der Premiere stundenlang und ganz ruhig wirklich jedem ein Autogramm gegeben oder ein Selfie gemacht, der eins haben wollte. Der Typ, der hat nichts von Allüren, ist ganz bei sich, absolut sympathisch, sehr in sich gekehrt, und ich wollte natürlich von ihm erstmal wissen, ob das denn stimmt, dass der zweite Film sich anders anfühlt als der erste.
No, I think I learned things from the first one and I put to practice. This was a little more ambitious in terms of the landscapes and you know, historical period and horses and lots of things, but the first one was difficult also because we had lots of children. We were outside also and it was winter, and so every movie is difficult. But I wasn't afraid, you know, they call it in English, in the US they call it the sophomore jinx, or the second time it's not going to go well. Especially if your first one was good, the second one, it's not going to be so good. I think this one is just as good as the first one, so I'm happy.
Did you feel a sort of pressure on yourself, like that you wanted to make a whole different movie than the first one?
No more pressure than normal, just the pressure of the budget, which allows you a certain amount of days and no more. So we had to be very clever. I think when you see the movie, it looks more expensive, and it looks like we had, I don't know, 40 or 50 days to shoot it, and we had 30. And there's a few scenes that are not in the movie that we shot that took time also. So we were very efficient. We made a really good preparation, and we had a great team. And we finished one day ahead of schedule and a little bit under budget.
Congratulations on that. You grew up yourself with Western.
Yeah.
The genre of a Western.
And riding horses.
What was your approach here? Not just repeating film history, but getting your own perspective.
Well, I didn't feel like I have to completely change everything. In fact, the look and sound of the movie is very much like a classic Western, intentionally. I wanted the photography to be simple and elegant and show the people, show the landscapes, the music that I composed for it is also feels like it's from this period. Historically, I was trying to be accurate with all the clothes and everything we did as a team. But within this traditional look and feel, like a classic Western, we do some things that are quite different, you know, in that we have an ordinary woman as the main character, and that we concentrate on her. When her male partner goes off to war, we don't see any of that. We stay with her the whole time. That's different. You have two main characters who don't have English as their first language. That's not usual either. You usually have Anglo-Saxon, white, born in the US kind of characters normally as the main characters in a Western. And we tried to be historically accurate with a variety of some other characters too, just different languages, different looks of people, because that reflects more the way the country was back then, even in a small town like this, you know.
And having this female perspective, I really liked it because it's rare, not only in Western.
In any movie.
It's an any movie, it's rare. What was your approach and how did you work with Vicky Creeps together to tell her story?
Well, she liked, fortunately, when she read it, she really liked that this was a strong, independent woman, you know. And she liked the story, she liked the sort of the Joan of Arc aspect of it also, because she's from Luxembourg and she grew up not so far away from where Joan of Arc was from. And she said to me, strange, when I read this story, this was something when I was a little kid, I liked Joan of Arc, and I even when I first started acting, she told me, I had a monologue of Joan of Arc that I would perform, and this is how she started to her career, to try to get work as an actor or get into theater groups or whatever. But I knew with Vicky from seeing her work and especially in The Phantom Thread, but I knew she had this strong presence. I knew she could communicate a lot in silence, a lot of feeling, and that she could look like someone from this time. So I thought, if she says yes, I'm sure she can do a great Vivienne. And it was even better than what I hoped, what I imagined. So with her, you know, we talked about her origins, you know, made sure that she worked on the way she speaks English. She doesn't sound like German accent. She has an accent that's specific to someone who's from North America, a French-speaking childhood. And her French is different than the French Vicky speaks. You know, she speaks very well French, but it's European French. And in the movie, the French you hear her speaking is like Quebec, you know. And so she worked hard on all these aspects, and fortunately she already knew how to ride horses, so that was helpful. And, you know, what I've learned from good directors, if someone's doing it really well, as good as you hoped or even better, then don't interfere. You know, and this is for all the actors. Only if you really you want to see something different, then you can ask for another take or something. But if it's working, accept it. You don't have to put your seal of authority on it. It's like, great. Half your job is done if you cast the movie well. Then you should trust the actors.
The film is dedicated to your late mom.
Yeah.
In which ways did she influence the story, or how did you relate to the story?
The personality. I mean, when I first started writing was this story, this little girl becomes this woman. A woman who's kind of stubborn, who's very much her own person, independent in her thinking. And that's how my mom was. She was like Vivienne, she was like an ordinary woman, mother, housewife, but who is interested in other cultures, curious about other people, and makes up her own mind about things. Nobody's going to force her to think in a way that's not natural to her. And my mom was like that. And this first image I had was of this little girl playing in a forest, and it's a forest that looks very much like where my mom near where she grew up, so I was thinking about her personality when I was writing Vivienne.
You not only directed the film, you starred in it, and you also did the music.
Mm.
So it's a one-man show, in a way.
But with other people.
With other people,
the music,
yeah. But it's like, it's unusual to do...
Yeah.
What was your approach on the music? How did it...
The music was something... The first movie I made, Falling, once I had the script, and I even had the lead actor, Lance Henriksen, 4.5 years went by before we found the money to shoot. So in this time I was thinking, what else can I do? And then I started thinking, what kind of music would there be? And I started, and we even went and filmed some things in spring and summer just to have some material, just paid for it and sent a plane ticket to the photographer, and we went and drove in a car, rented a car, and look at this, in the summer and then in the autumn. So we had all this material we used for the memories of the Lance Henriksen's character. But in this 4.5 year period, I also started to think, what kind of music should there be? And so I started recording some things. By the time we started shooting, I had a lot of the music already recorded. It was kind of accidental, it wasn't intentional. And then this was useful. When I was making the movie, I was thinking, oh yeah, this, I remember this. It made me think about the mood of certain scenes. And then in the editing, it was very useful to already have it, the music. And so then, since that had worked by accident, for me, then and for the movie, I did it on purpose this time, but in a more organized, complex way I got the musicians together early. I taught them the music that I had come up with using the script. I said, this scene is about this, and the mood is this, and this is what we're doing, and this is why this melody sounds like this. And so it's very connected to the screenwriting, and it was, we had it all recorded, almost all of it, many months before we started shooting. And then I could play this for the cinematographer and the actors, some of the other people, so that they, it was easier to explain the mood of it, of certain sequences, through the music. Even to say, this is how long it should last, this is the rhythm of the scene, this is why I only want a few shots, and keep it going in a certain way. And in the editing room, it was very helpful.
It was a rumor, but you already confirmed it in an interview, that in one of the dream sequences, there's the sword of Lord of the Rings. Mm. How did that happen? Was it your idea?
It was. What happened was that we were putting together this character of the knight. We found this great black horse, amazing horse. We made a saddle that looked like medieval, and designed a blanket for it, a banner, the flag, helmet, everything. The fleur de lis designs on it, everything was like what this girl would imagine. This girl, North American, Francophone little girl, who had Joan of Arc in her head and other things. And then I said, he needs a sword. So then they showed me some, they said, what kind of sword? I said, well, you know, like a medieval sword, and from the Middle Ages. And then they showed me different ones. I said, well, it should be more like this. And I would show them a picture of the sword I had from the movie, Lord of the Rings. And the ones they showed me, I didn't think they were as exciting, as interesting looking as this. And I thought, well, maybe it should be this one. Could be kind of interesting. And they said, do you think you can? I said, I don't know. So I asked the director, Peter Jackson. He said, is it a movie about a sword? I said, no. You would see the sword in a few seconds, maybe. But there will always be somebody who's a Lord of the Rings fan that will see it, maybe, you know. So I just want to ask your permission. He says, it's fine by me, but you should ask the movie company. So I asked Warner Brothers New Line, same question, is it about a sword, this movie? I said, no, it's not about a sword. It's just a moment that you don't see it, just for a few seconds. And they said, okay, it's fine. And I said, I don't have to pay anything. He said, no, you can do it. I said, okay, great. So that's how it happened.
Could have risen the budget a lot if you had to pay for
it. Yeah, well, if they had to pay, we might have said, no, forget it, we'll find something else. Or I'll use one of the ones they had. But, you know, it's interesting. And I think, obviously, if you're a big Lord of the Rings fan, it's not the same to see it on a small screen. If you see it on a big screen, then you will easily be able to find it. So I recommend to all Lord of the Rings fans to see it in a movie theater.
But as you mentioned, the fans, like I talked outside to the press staff, and they said the fans here in Munich are still crazy about you. Are you used to the fandom, or do you sometimes wish?
Yeah, it's nice. It's gratifying. It means they like your work, you know.
But it's 20 years ago.
That was a great experience making that movie. I don't mind at all.
Thank you. It was great talking to you. Yes.
Thank you. Thank you. Viggo Mortensen über seine zweite Regiearbeit The Dead Don't Hurt, die könnt ihr ab dieser Woche im Kino gucken, und da solltet ihr eigentlich auch in dieser Woche Cuckoo gucken können. Das ist der zweite Film von Tilman Singer, ein deutscher Regisseur, der hat den ersten Lass gemacht, und dieser Cuckoo, der ist international besetzt mit Hunter Schäfer in der Hauptrolle, neben ihr Stars wie Dan Stevens und Jessica Henwick. Aber ich habe eben das Sollte so schön betont. Der Film wurde kurzfristig auf Ende August verschoben, ohne mit uns zu sprechen und ohne zu wissen, also der Verleih wusste nicht, dass wir dieses wunderbare Doppel planen mit den zweiten Filmen. Deswegen haben Tom und ich uns gedacht, ach, es sind nur noch 3 Wochen bis zum Kinostart. Wir haben Cuckoo natürlich schon gesehen. Wir haben auch mit Tilman gesprochen. Und weil das eben alles schon so eingeplant war, stellt euch Urlauber Tom den Film jetzt vor. Danach gibt's unser Gespräch mit dem Regisseur. Und Ende August gibt's dann nochmal eine kleine Kinostart-Erinnerung von uns.
Es läuft, sorry, wenn ich das so deutlich sage, einigermaßen beschissen für Gretchen, gespielt von Hunter Schäfer. Sie ist 17, aber halt eben auch noch nicht 18, und ihre Mutter, mit der sie zu Hause in den USA zusammengelebt hat, ist gerade gestorben. Jetzt muss sie nicht nur zu ihrem Vater ziehen, sondern mindestens bis sie eben volljährig ist, mit ihrem Vater und dessen neuer Frau samt deren gemeinsamen Kind. nach Deutschland in die Alpen ziehen, irgendwo im verschlafenen, abgelegensten Bayern, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, landet sie jetzt. Denn genau dort sollen Gretchens Vater und ihre Stiefmutter eine Bauerweiterung für ein extrem stranges Resort planen und auch umsetzen. Besitzer Herr König begrüßt die Familie.
Wie war eure Fahrt?
Oh, sehr angenehm, danke.
Gretchen, komm rüber und sag Hallo.
Was geht ab?
Ich bin die Nachbarin. Ich wusste gar nichts von dir.
Woher sollten Sie von mir wissen?
Wir müssen alle keine ausgesprochenen Genre-Experten sein, um direkt am Anfang zu raffen, dass hier etwas ganz gewaltig nicht stimmt. Aber es gehört natürlich auch zum Genre Horror-Thriller, dass wir das erstmal nur gemeinsam mit Gretchen ahnen, die ab Minute 1 ein ganz beschissenes Gefühl hier mitten im Wald hat, während alle anderen um sie herum so tun, als wäre dieses Grusel-Setting dort so das Allernormalste der Welt. Gretchen hasst das Resort, sie hasst die Leute, vor allem diesen strangen Herr König. Sie hasst ihre kleine Stiefschwester, ihre Stiefmutter noch mehr und ihren Vater eigentlich am allermeisten, nämlich dafür, dass er sie dahin verschleppt hat, anstatt sie einfach bis zu ihrem 18. Geburtstag bei Freunden oder wo auch immer in den Staaten zu lassen. Einziger Trost ist Gretchens Handy und eine alte Telefonnummer. Ja, die Mailbox ihrer verstorbenen Mutter ist noch aktiv, wurde wohl noch nicht abgemeldet und wie auf so einer Art Audio-Tagebuch kriegen wir jetzt immer wieder mal mit, wie Gretchen dort ihren ganzen Frust ablässt. Sie beginnt, was soll sie auch sonst tun, in diesem Resort zu arbeiten. Sie erlebt vor allem mit, wer möchte raten, richtig, mit Herr König immer wieder absurdeste Momente und sieht auch Gäste im Resort, die sich höchst merkwürdig bis hin zu höchst gruselig verhalten. Aber selbst wenn sie Herr König mal drauf anspricht, es gibt keine helfende Reaktion von irgendwem und so wird natürlich alles immer nur noch schlimmer.
Wieso haben Sie uns hergeholt?
Weil deine Familie hierher gehört.
Hey, wie komisch kann man denn bitte sein?
Gretchen, das reicht jetzt.
Du hast ausgesagt, dass du von einer Frau verfolgt wurdest.
Die denken, ich bin am Durchdrehen.
Deine Natur ist ziemlich bemerkenswert.
Ich gebe dir die Chance, uns bei unserem Streben nach Artenschutz von großem Nutzen zu sein.
Vor allem bei Horror-Thrillern gilt, je weniger ihr wisst, desto größer sind Grusel, Twists und Schreckmomente. Die will ich euch natürlich nicht nehmen. Nur so viel. Der Film heißt Kuckuck, weil es was mit einem Kuckuck zu tun hat und wie der in der Natur seine Eier in fremde Nester legt und was dann passiert. So, das soll als Andeutung reichen an dieser Stelle. Was hat Tillmann als Regisseur hier draus gemacht? Ja, er hat sich vor allem inspirieren lassen, möchte ich sagen. Er selbst wird gleich in unserem Gespräch ganz offen von schlichtem Klauen sprechen. Ich sage, er hat sich inspirieren lassen, unter anderem von Stephen King, speziell sicherlich von der filmischen Umsetzung von dessen Bestseller-Roman Shining. Ne? Jack Nicholson, ihr wisst Bescheid. Und auch von David Cronenberg hat Tillmann sicherlich einiges gelernt, sagen wir mal, Stichwort Body Horror. Und all das mischt er mit einer sehr deutlichen, mit einer bildlich krassen eigenen Sprache und einem eigenen Look, den ich fast so ein bisschen bezeichnen würde als Horror Noir. Sehr zeitlos und auch Epochen gemixt, also vom Stil her. Irgendwo zwischen Mitte 80er und Mitte 2000er vielleicht, also nicht eindeutig zuzuordnen auf den ersten Blick und auch, naja, nicht ortslos, klar, wir wissen ja, wo wir sind, Bayerische Alpen, knickknack, aber es ist nicht so wirklich wichtig, dass wir genau dort sind, also irgendein Resort in irgendeinem Wald wäre genauso filmdienlich gewesen und das meine ich mit einer einigermaßen auch ortsunabhängigen Story. Es ist ein tolles Spiel mit Kamera, mit Blickwinkel, mit Bildausschnitten, sehr variabel und verspielt teilweise, aber dabei nie prätentiös oder so, dass das Ganze der Sache nicht mehr dient. Ein bisschen mehr hätte sich Tillmann entscheiden können, ob er es eindeutiger in Richtung B-Horror-Movie durchzieht und in seiner Dystopie bleibt, oder sich dann doch entscheidet, ab einem gewissen Punkt in Richtung Pulp oder ja Horror-Komödie abzubiegen. Er bleibt irgendwie dazwischen, aber ich meine, hey, wo steht denn auch geschrieben, dass man sich entscheiden muss, ne, wenn auch dieser manchmal etwas wilde Genre-Mix so ganz gut funktioniert. Ihr könnt das selber auschecken. Cuckoo von Tillmann Singer, und der war bei Anna und mir im Büro neulich. Da haben wir mit ihm über sein Zweitlingswerk, wenn man das so nennt, gesprochen. Schön, dass du da bist, Tillmann Singer bei uns. Herzlich willkommen in eine Stunde Film.
Hi.
Cuckoo ist der zweite Film, Tillmann. Ist der genauso schwer, wie immer alle sagen? War er für dich genauso schwer, wie immer alle sagen?
War sehr schwer zu machen. Ja. Ich habe noch gar nicht so oft gehört, dass der zweite Film so schwierig ist.
Sagen viele, schwieriger als der erste, weil beim ersten ganz oft irgendwie noch die Hochschule mit hintersteckt.
Ja, und vielleicht auch noch.
Mein erster Film war ja in der Kunsthochschule entstanden. Aber also wenn man über Alben spricht von Musikern, dann ist ja das zweite immer so schwierig, weil auf dem ersten saß man 10 Jahre rum, und das zweite muss man dann innerhalb von einem Jahr machen oder so.
Aber ich glaube auch, weil man beim ersten vielleicht dann noch auch unbefangener dran geht, aber auch los ist. Ist ja schon sehr gefeiert worden. Also quasi so ein bisschen der Druck, sich im zweiten Film oder der zweiten Arbeit, dem zweiten Album, Call It As You Like, sich quasi bestätigen zu müssen, in Anführungszeichen.
Ja, also klar, die ganzen Sachen sind passiert. Luz ist an der Kunsthochschule entstanden. Der sollte mal irgendwie in 20, 30 Minuten Kurzfilm werden oder mittellanger Film. Und wurde dann zu einem Spielfilm. Aber ich hatte keinerlei Pläne, wie der ausgewertet werden sollte. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sich irgendwer für diesen Film interessiert. Insofern war ich total frei zu machen, was ich wollte. Und dann mit Cuckoo gab es natürlich den Schritt darauf hin, dass man diesen Film im Kino sehen soll, auf der ganzen Welt am besten. Mhm. Und das macht natürlich irgendwas. Aber ich kann nicht sagen, dass mich das besonders stört, weil ich eigentlich das sehr gerne habe, drüber nachzudenken, wie ein Publikum, ein möglichst großes Publikum angesprochen werden könnte. Mir macht das großen Spaß, so die Kunst und den Kommerz zu vereinen.
du hast eben Rosemary's Baby schon angesprochen, dass du da nicht klauen wolltest, stehst dem Clown aber offen gegenüber.
Alles wird geklaut.
Ich habe mich natürlich im ersten Moment total an Shining erinnert gefühlt, also dieses Abgeschlossene, und dann diesen Gore Verbinski-Film, der auch in Beelitz-Heilstätten gedreht wurde.
A Cure for Wellness ist der Film.
A Cure for Wellness. Kam vor ein paar Jahren raus.
Okay,
nicht schlimm, aber ich habe auch schon, was natürlich auch irgendwie nahe liegt, ist Cronenberg. Was waren so deine filmischen Referenzen? Bei wem hast du geklaut?
Ich glaube, ich habe bei vielen, vielen, vielen Menschen geklaut. Ich glaube sowieso, dass ich nur klaue und zusammensetze.
Wenn wir uns jetzt nochmal deine beiden Filme, also nicht nur Cuckoo, sondern auch Luz in Erinnerung rufen, dann ist mir zumindest aufgefallen, dass du eine gewisse inszenatorische Freude, zumindest eine Faszination zu haben scheinst, an so entrückter Körperlichkeit.
Ja.
Also so eine Körper, die sich winden, so diese Entmenschlichung der Figur, die du zeigst.
Ja.
Wo kommt das her?
Das weiß ich.
Willkommen auf der Couch von Tom Westerholt.
Das interessiert mich.
Ich mag die Frage total gern. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich, weil ich einfach ein Hauwerk habe. Absolut Körperlichkeit, Haut, Körperflüssigkeiten. Und damit meine ich jetzt nicht einen gewissen Ekel. Das kann auch eklig sein. Aber einfach die Körperlichkeit, unsere Menschlichkeit, unsere Physik interessiert mich total. In alle möglichen Richtungen, in die das gehen kann, ja, also in Horror, in eine gefühlsmäßige Liebe, Sexualität. Es kann aber auch richtig eklig werden. Und alles spiegelt sich irgendwie wieder in unseren Körpern. Die schauen wir uns, glaube ich, gerne an in der Kunst. Und ich benutze die gerne zum Kunstmachen.
Ja, und das ergibt dann ja auch so, wenn du dann die Kamera noch so geschickt einsetzt, wie du es tust, ergeben sich ja auch so Zerrbilder daraus. Also du kannst ja auch super schön damit spielen, sowohl in der Aufnahme beim Dreh als auch im Schnitt hinterher.
Total.
Ich fand es halt einfach nur auffällig und das interessiert mich, was das für dich was diese Kombination für eine Ausdrucksform für dich ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann nicht sagen, dass ich immer sehr bewusst bei Herrn Cronenberg klaue, obwohl ich ihn total schätze, also wirklich sehr liebe. Und es wird oft so angeführt oder ich werde oft nach ihm gefragt. Und ich glaube, es kommt von dieser Körperfixiertheit irgendwie auch und wahrscheinlich auch vom Drehstil, weil wir irgendwie auf Film drehen und alte, schwere Kameras haben, die nicht so mobil sind wie neue. Und deswegen fühlt sich auch alles so ein bisschen an, als wäre es aus einer gewissen Zeit, aus der man sich an Cronenberg erinnert.
Ja.
Du hast vielmehr mit Dan Stevens, bei dem wissen wir, seit Ich bin ein Mensch, der kann fließend Deutsch, Englisch, Mischmasch, Hunter Schäfer, einen internationalen Cast, es ist eine internationale Produktion. Würdest du sagen, dass du den Film in Deutschland so nicht hättest machen können?
Ja.
Warum? Warum hat deutsches Genre-Kino so schwer?
Das weiß ich nicht. Ich kann das nicht analysieren, woran das liegt. Ich kann nur sagen, dass ich, als ich Loose gemacht habe, das Gefühl hatte, den Film mache ich eigentlich nur für mich und vielleicht eine Person, die mir hilft, den Film danach zu machen. Warum das so ist, ich kann es nicht sagen. Ich habe den Film absichtlich auf Englisch geschrieben, um mit einem internationalen Cast zu arbeiten. Da hatte ich noch gar nicht so irgendwie Hollywood zum Beispiel im Sinn. Aber das hat sich dann so ergeben mit meinem Management und der Produktionsfirma, die wir dann gefunden haben, Waypoint. Und dann zum Schluss natürlich mit Neon, die den Film finanziert haben, zum Großteil. Aber einfach so hätte man den Film gar nicht finanziert in Deutschland, glaube ich. Also nicht ich, ist ja mein zweiter Film.
Jetzt, also Jessica Henwick und Morten Schuckers machen quasi den internationalen Cast in den Hauptrollen dann noch komplett.
Mhm.
Wie war das grundsätzlich für dich, mit denen zu arbeiten?
Ein Traum. Die waren alle total spitze. Mhm. Es ist ganz, ganz unterschiedliche Schauspieler, also ganz unterschiedliche Personen auch, was aber irgendwie immer die große Freude für mich ist, bei so einem Ensemble-Stück so. Mit den Menschen zu arbeiten. Mit manchen spreche ich Stunden, Tage lang über die Rolle und Hintergründe. Mit manchen spreche ich gar nicht. Die wollen kein Gespräch. Und beides ist mir total recht. Mhm. Ich mag das total. Und dann natürlich, also wahrscheinlich ist Martin am längsten im Business, weil er der Älteste ist. Und Hunter stand jetzt das zweite Mal sozusagen, also bei Euphoria natürlich viele Male vor der Kamera, aber ihre zweite Rolle, ihr erster Kinofilm, das sind ganz unterschiedliche Punkte, in denen die Menschen sind. Ne? Aber die waren alle so spitze. Ich kann mich nicht nur nicht beschweren, ich bin echt heilfroh, dass wir dieses Cast zusammenbekommen haben.
Wir haben jetzt, wo wir sprechen, Mitte Juni, der Film startet am 8. August und du hast noch ziemlich viel vor mit dem Film, nämlich vor allem, du hast es eben schon angedeutet, als die Mikros noch aus waren, die Pressetour in Amerika. Wie wichtig, also wie geht's für dich und den Film jetzt weiter?
Na, irgendwann, ich hab lange nicht auf die Schedule geguckt, aber ich glaube, wir starten in New York mit ein paar Screenings. Ich glaube, der Kinostart in den Staaten ist am 2. August und vorher, die Woche vorher, machen wir Presse in New York und vielleicht gibt es irgendwie so Sneak Peeks da. Ja? Und dann geht's in Los Angeles weiter, glaube ich. Und dann muss ich mal die Zeit irgendwie gut nutzen und schon mal am nächsten Film weiterzuarbeiten, wenn ich schon mal da bin.
Der selbstverständlich nach deinen ersten beiden Filmen jetzt eine romantische Komödie wird.
Ich würde so gerne was erzählen, aber es bringt Unglück. Aber ich sag nur so, teilweise vielleicht könnte passieren.
Das ist also ein Teaser, du kommst dann einfach wieder
genau,
mit dem dritten Film zu einer Stunde Film.
Versprochen.
Jetzt kommt erstmal am 8. August Kuku ins Kino von Tilman Singer. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank.
Auf Film Nummer 3 müssen wir noch ein bisschen warten von Tilman Singer. Und weil wir mit Tilman schon im Mai gesprochen haben, konnten wir da ja noch nicht wissen, dass der Film auf Ende August verschoben worden ist. Wir geben euch dann natürlich nochmal einen kleinen Hinweis, das ist in 3 Wochen, falls ihr Strichliste führt oder auch Buch. In einer Woche schon gibt es die nächste Ausgabe von Eine Stunde Film. Dann ist das Duo und Finale auch wieder komplett. Dann ist Tom aus dem Urlaub zurück und wir sind wieder zu zweit für euch im Kino. Was wir dann allerdings machen, das wissen wir noch gar nicht. Ich würde sagen, wir und ihr, wir lassen uns gemeinsam einfach überraschen von uns selbst. Bis dahin habt ihr erstmal genug zu tun. Guckt bitte nichts, was wir nicht auch gucken würdet. Erholt euch vom Sonnenbrand, der Sommergrippe und oder den Mückenstichen. Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.